Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem klaren Sieg der CDU bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen positionieren sich die Parteien für Sondierungsgespräche. Ministerpräsident Wüst kündigte heute an, allen demokratischen Parteien im Landtag ein Gesprächsangebot zu machen. Auch die zweiten Wahlsieger, die Grünen, vermieden bisher eine Festlegung. Ebenfalls gesprächsbereit zeigte sich die SPD, die ihr historisch schlechtestes Ergebnis in NRW erzielte. Und hier das vorläufige amtliche Ergebnis. Die CDU legt zu auf 35,7%. Die SPD stürzt ab auf 26,7%. Die FDP erreicht nur noch 5,9%. Die AfD 5,4%. Die Grünen gewinnen deutlich hinzu und erreichen 18,2%. Die Linke kommt auf 2,1%.
Er hörte heute gar nicht mehr auf zu strahlen. Henrik Wüst von der CDU. Sein Wahlsieg in NRW sorgt für viel Selbstbewusstsein bei den Christdemokraten.
Das Wählervotum ist eindeutig. Wir haben das Vertrauen der Menschen, auch in Zukunft eine Regierung zu bilden und anzuführen.
Sehr zufrieden auch Parteichef Merz. Er sieht die Union wieder auf Platz 1 der Parteien. Gut möglich, dass das die Ampelregierung bald spüren werde.
Das Wahlergebnis ist eine ganz klare Antwort auch an die Bundesregierung und insbesondere an den Bundeskanzler.
Sichtlich überwältigt vom Wahlsieg die Grünen, die als einzige Ampelpartei in NRW punkten konnten. Ohne sie ist keine Regierung möglich. Eine Vorliebe für eine bestimmte Koalition wurde nicht verraten. Man spreche mit allen demokratischen Parteien. Der Bundesvorstand fühlt sich bestätigt.
Für unsere Arbeit, das ist offensichtlich, und das haben auch Umfragen gestern gezeigt, dass die Menschen uns zutrauen, die richtigen Antworten zu haben auf die großen Fragen unserer Zeit.
Applaus vom Kanzler für den Wahlverlierer in NRW, Thomas Kutschaty. Den Kanzlerbonus gab es im Wahlkampf eher nicht. Auch die Themen kamen nicht an.
Es sind gar nicht die Themen gewesen, die wir in der Berliner Politik diskutiert haben, sondern es ging ganz viel um die Frage auch der eigenen Lebenshaltungskosten und die Frage, wie sich die Entwicklung der Energiepreise auf das eigene Leben auswirkt.
Ebenfalls hart getroffen die FDP, die um den Einzug in den NRW-Landtag zittern musste. Schuld daran seien auch schlecht kommunizierte Kompromisse der Ampel.
Es ist der Bundesregierung nicht gelungen, die Frage der Gerechtigkeit der Energiepreispauschale befriedigend zu beantworten.
Katerstimmung bei 2 von 3 Ampelparteien und eine gestärkte Union. Für die zukünftige Arbeit der Bundesregierung wird das eine Rolle spielen.
Ja, soweit die Reaktion aus Berlin. Und ich frage Tina Hassel, welche Folgen hat das Ergebnis für die Ampelkoalition?
Nun, Nerven bewahren und keine Verunsicherung erkennen lassen, so könnte man die Reaktion der beiden abgestraften Ampelpartner auf den Punkt bringen. Doch SPD und FDP zeigten sich selbstkritisch. Die Sozialdemokraten wollen wieder mehr auf soziale Themen setzen und stärker auf die Sorgen vieler Menschen vor Inflation und Preissteigerung eingehen. Zu Olaf Scholz allerdings kein kritisches Wort, obwohl der Kanzler keine Zugkraft entfalten konnte. Intern kritisieren aber einige Genossen, so hören wir, dass die SPD in der Regierung zu blass sei und der Kanzler zu sehr auf den Koalitionsfrieden achte. Auch die Liberalen scheinen nervös. FDP-Chef Lindner kündigt mehr liberale Handschrift bei politischen Projekten und bei deren Kommunikation an. Dass er dabei betont, die FDP bleibe vertragstreu, zeigt, er weiß um die Sorgen der Partner, die Liberalen könnten sich zu hart profilieren wollen. SPD und FDP sehen den derzeitigen Höhenflug der Grünen nicht nur positiv. Die würden gemeinsame Projekte oft geschickt als eigene präsentieren. Das Gleichgewicht in der Ampel muss neu tariert werden, sieht man.
Vielen Dank, Tina Hassel. Weitere Hintergründe und Analysen sowie alle Zahlen zur Wahl in Nordrhein-Westfalen finden Sie auf tagesschau.de. Russland hat seine Offensive gegen die Ukraine fortgesetzt. Auch das Stahlwerk in Mariupol wurde wieder bombardiert. Zugleich sprach Moskau von einer Feuerpause, um verletzten ukrainischen Kämpfern das Verlassen des Werkes zu ermöglichen. Eine Bestätigung aus Kiew gab es dazu nicht. Die dortige Regierung vermeldete unterdessen Erfolge. Ukrainischen Soldaten sei es gelungen, bei Charkiw bis an die russische Grenze vorzudringen.
Die ostukrainische Stadt Charkiw, ein Bild der Zerstörung. Seit den ersten Kriegstagen steht die zweitgrößte Stadt des Landes im Fokus russischer Angriffe. Besonders betroffen der Stadtteil Saltivka. Ganze Wohngebiete wurden hier zerstört. Die Menschen suchen in den Metrostationen Schutz, darunter auch Kinder. Viele leben hier seit den ersten Bombardierungen vor 2,5 Monaten. Auf engstem Raum, ohne Privatsphäre. Wir werden hier bleiben, bis man uns bittet zu gehen. Denn ich habe große Angst davor, in meinem Haus zu leben. Das steht in vorderster Schusslinie. Die Militäradministration von Charkiw bestätigte heute, dass Teile der Stadt auch in den letzten 24 Stunden von russischer Artillerie beschossen wurden. Währenddessen sind die ukrainischen Truppen im Umland von Charkiw weiter in der Offensive. Dieses Video, veröffentlicht vom ukrainischen Verteidigungsministerium, soll belegen, dass ukrainische Soldaten bis an die russische Grenze vorgedrungen sein sollen. Verifizieren lässt sich das nicht. In den von der russischen Armee verlassenen Dörfern um Charkiw offenbart sich ein Bild der Verwüstung. Das Dorf Belchivka lag inmitten der Kampfzone. Larissa ist erst vor ein paar Tagen in ihr Haus zurückgekehrt. Wir leben hier seit 8 Jahren. Mein Mann hat alles mit seinen eigenen Händen gebaut. Es tut so weh, das hier alles zu sehen. Wie viele Menschen hier befürchtet auch Larissa weitere Angriffe Russlands. Hier in Charkiw sind manche Stadtteile wie ausgestorben. Tausende Menschen haben aus Furcht um ihr Leben die Stadt verlassen. Doch die Gebietsgewinne der ukrainischen Armee haben vielen Mut gemacht. Laut Angaben der regionalen Behörden kehren pro Tag etwa 2000 Menschen hierher zurück.
Der Krieg gegen die Ukraine hat heute auch die EU-Außenminister in Brüssel beschäftigt. Mit dabei war ihr ukrainischer Kollege Kuleba. Weiter strittig ist das geplante Ölembargo gegen Russland, das Teil des 6. Sanktionspakets ist. Vor allem Ungarn sperrt sich bislang dagegen. Eine deutliche Wende in seiner Verteidigungspolitik vollzog heute Schweden.
Seit mehr als 200 Jahren ist Schweden stolz, ein neutrales Land zu sein und nicht dazu zu gehören zu den Militärbündnissen dieser Welt. Doch jetzt der radikale Politikwechsel. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wird der Beitritt zur NATO beantragt. Das ist ein sehr großer Beschluss, aber ich bin als Ministerpräsidentin für Schwedens Sicherheit verantwortlich und das Beste für unser Land ist es, Mitglied der NATO zu sein. Mitglied werden möchte er auch, allerdings in der EU. Der ukrainische Außenminister heute zu Besuch in Brüssel. Er fordert seine Kollegen auf, kauft kein Öl mehr in Russland. Jeden Tag bezahlen europäische Länder viele Millionen Euro an Russland für Gas und Öl. Und es ist genau dieses Geld, das dann genutzt wird, um die russische Kriegsmaschine zu finanzieren, die Aggression, die Gräueltaten. Und dennoch, ein schnelles Ölembargo ist weiter nicht in Sicht. Vor allem Ungarn stellt sich quer. Leider wird die ganze Gemeinschaft in Geiselhaft genommen von einem Mitgliedstaat. Von Geiselhaft aber könne keine Rede sein, findet Ungarn. Ohne russisches Öl stehe diese Raffinerie nahe Budapest still. Dem Land ginge schlicht der Treibstoff aus. Jetzt wird nach Lösungen gesucht.
In den nächsten Tagen werden wir zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen. Da bin ich sehr zuversichtlich.
Darauf hoffen auch diese Demonstranten in Brüssel. Sie zeigen, was es in der Ukraine zu verhindern gilt.
Mit Elisabeth Borne steht in Frankreich erstmals seit 30 Jahren wieder eine Frau an der Spitze der Regierung. Präsident Macron ernannte die bisherige Arbeitsministerin zur neuen Premierministerin. Die 61-Jährige folgt Jean Castex, der am Nachmittag seinen Rücktritt einreichte. Borne ist Mitglied der Partei von Macron und gilt als linksorientiert. In Nordkorea spitzt sich die Corona-Lage offenbar dramatisch zu. Seit Bestätigung des ersten Falles Ende April erkranken laut Staatsmedien mehr als 1,2 Millionen Menschen. Die Bevölkerung ist ungeimpft. Machthaber Kim Jong-un ordnete an, das Militär solle die Medikamentenversorgung in der Hauptstadt Pyongyang sofort stabilisieren. Das Gesundheitssystem Nordkoreas ist nach Einschätzung von Experten eines der schlechtesten weltweit.
So einfach bekämpft Nordkorea die Pandemie, wenn es nach Diktator Kim Jong-un geht. Mit einem Gang in die Apotheke. Doch viel mehr als Kopfschmerztabletten und Erkältungsmedikamente können die Mitarbeiterinnen nicht bieten gegen das sogenannte Fieber, wie Corona hier weiter nur heißen darf.
Es fehlen eben die Möglichkeiten im Unterschied beispielsweise zu Südkorea, eine umfassende Testing-Tracing-Strategie umzusetzen, die Bevölkerung mit Masken und Infektionsschutz auszustatten, mit Impfschutz auszustatten.
Das Virus trifft auf eine ungeschützte Bevölkerung. Wischen und wedeln, empfiehlt das Regime seinen Bürgern. Mehr als 1,2 Millionen sind oder waren offiziell infiziert. Aber die Fälle seien meistens nicht schlimm. Kinder sollten einfach zu Hause regelmäßig Sport machen. Das läuft, meint dieser Vater im Interview mit dem Staatsfernsehen. Er müsse nur die Musik aufdrehen. Stattdessen hätte Nordkorea auch Impfstoff importieren können, aber das hat die Führung bisher abgelehnt.
Natürlich wird nicht öffentlich zugegeben werden, dass es sich hier um falsche politische Entscheidungen, um Politikversagen handelt. Das wird auch zukünftig nicht passieren.
Außergewöhnlich ist hingegen, dass Kim den Ernst der Lage nicht bestreitet. Sogar von großer Unruhe sprach er öffentlich und rügte einzelne Beamte und Behörden. Seine Rhetorik deutet darauf hin, dass Nordkorea wohl bald um Hilfe aus dem Ausland bitten könnte.
Der Zensus 2022 hat begonnen. Die statistische Erhebung soll Auskunft darüber geben, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. In erster Linie werden hierfür Daten aus Verwaltungsregistern genutzt. Es gibt aber auch direkte Befragungen.
Besuch von der Zensus-Erhebungsstelle.
Ja, guten Morgen.
Hallo.
Hallo.
Fröhlich vom Landratsamt, Zensus-Erhebungsstelle.
Wie hier in Baden-Württemberg soll es in den nächsten Monaten an Millionen Türen klingeln. Es gilt, Lücken in den offiziellen Statistiken zu beseitigen.
Wo gibt es zu wenig Kitas? Wo brauchen wir mehr altersgerechte und familiengerechte Wohnungen? Wo müssen wir das Verkehrsnetz verbessern, weil dort mehr berufstätige Menschen unterwegs sind? Um all diese Fragen zu beantworten, ist eine grundsätzliche Inventur notwendig und das leistet der Zensus.
Für den Zensus werden 10,2 Millionen Menschen befragt. Sie werden zuvor per Brief benachrichtigt. Es herrscht Auskunftspflicht. Zusätzlich gibt es noch eine Befragung der 23 Millionen Gebäude- und Wohnungseigentümer in Deutschland. Im Vorfeld hatten Datenschützer kaum Einwände gegen die Erhebung. Öffentlichen Widerstand wie noch in den 1980ern gegen die Volkszählung gab es nicht. Die amtlichen Statistiker sagen, 11 Jahre nach dem letzten Zensus sei der neue dringend nötig und er tue nicht weh.
Das Interview ist nicht nur kurz, sondern kann auch kontaktarm gestaltet werden, aber es muss persönlich sein. Wir rechnen mit einer Dauer zwischen 5 und 10 Minuten. Denn das sind sehr einfache Fragen.
Der Zensus kostet 1,5 Milliarden Euro. Die Ergebnisse sollen Ende 2023 veröffentlicht werden.
Wenn Mond, Erde und Sonne auf einer Linie liegen, dann kann es eine totale Mondfinsternis geben. So auch heute am frühen Morgen in einigen Teilen Deutschlands wie hier in Hamburg. Bei dem Phänomen wird die Erde von der Sonne angestrahlt und wirft einen Schatten, in den der Mond hineinwandert. Er färbt sich dabei rötlich. In Mittel- und Südamerika war das besonders gut zu beobachten. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 17. Mai.
Innerhalb einer Tiefdruckrinne gibt's von der Nordsee bis in den Südosten Deutschlands gewittrigen Starkregen mit Unwetterpotenzial. Es bestehen entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Stellenweise können in kurzer Zeit über 50 Liter auf den Quadratmeter fallen, dazu Hagel und Sturmböen. In der zweiten Nachthälfte lassen Schauer und Gewitter nach. Im Süden und Südwesten morgen recht freundlich, sonst viele Wolken und besonders von der Nordsee bis nach Brandenburg und Sachsen sowie später auch von Westen Schauer und Gewitter, die teilweise heftig sein können. In Vorpommern heute Nacht nur 8, in der Lausitz bis 14 Grad. Im Norden morgen oft unter 20, am Oberrhein nahe 30 Grad. Am Mittwoch verbreitet sonnig und deutlich wärmer. Regional heiß auch in den folgenden Tagen. Dabei steigt von Westen das Schauer- und Gewitterrisiko wieder deutlich an.